bin ich irgendwie immer auf der Suche so ein Stück weit und lese ganz gern Bücher, die so ein bisschen von Self-Improvement und bessere Zeiteinteilung, mehr Effektivität, mehr Motivation reden, bessere Gewohnheiten, bessere Routinen, ja. Also allgemein über eine Veränderung, über eine Verbesserung des Lebens, über Improvement. Bücher und Hörbücher, die irgendwie so dieses Versprechen und die Verheißung in sich tragen, das Leben zu verändern, das Mindset zu verbessern und irgendwie die gesamte Person, ja, einfach tief und nachhaltig zu verändern und dadurch einfach auch Freude zu spüren und Zufriedenheit. Und du glaubst es vielleicht nicht, aber ich als geborener spät zu Bett gehe und dementsprechend auch nicht unbedingt früh aufstehe, habe einmal ein Buch gelesen, das hieß Miracle Morning. Da geht es darum, ja, einfach so ganz, ganz früh aufzustehen und bestimmte Routinen reinzubringen, zu lesen, Exercises, so Übungen zu machen und Journaling, also Sachen aufzuschreiben. Und ich war echt so motiviert nach diesem Buch, dass ich tatsächlich einen Monat lang um 4.30 Uhr aufgestanden bin. Ja? Ich habe echt einige Sachen da gemacht bekommen, die ich sonst gar nicht schaffe. Jetzt mit Kindern ist es eine super Sache, weil die dann noch schlafen. Und ja, aber irgendwann ist es wieder zusammengeklappt. Aber es fällt mir trotzdem ein bisschen leichter, jetzt öfter mal, zumindest von Zeit zu Zeit, früher aufzustehen. Andere Bücher waren nicht so ergiebig und waren so ein bisschen mehr für die Katz, was tiefe Veränderung und Improvement betrifft. Und vielleicht geht es dir so ähnlich, dass du dir auch manchmal wünschst, so wirklich tiefe Veränderung in deinem Leben zu haben. So eine tiefe Veränderung deiner Person, dein Mindset, deine Glaubenssätze, dein Glauben, dass der weiterkommt, dass du dich einfach in bestimmten Dingen ganz tief verändern kannst. Am liebsten irgendwie deine ganze Person nachhaltig und positiv sich verändern könnt. Und im Idealfall noch, dass man dazu noch Zufriedenheit und irgendwie Freude hat. Ist natürlich viel verlangt von solchen Büchern. Ja? Und meistens geben die irgendwie gute Tipps, aber geben einem nicht die Kraft, einfach das Leben zu leben. Und wenn dein Wunsch also so eine tiefe Freude und echte Veränderung ist, dann schön, dass du da bist und schön, dass du zugeschaltet bist und schön, dass ich da sein darf und schön, dass wir diesen Text hier haben. Und ich liebe diese Zachäus-Geschichte und habe sie schon wirklich unzählige Male mit Menschen gelesen als so eine Story of Hope, als so eine Geschichte der Hoffnung. Mit Menschen wirklich aus unterschiedlichen Nationalitäten und weltanschaulichen Backgrounds, die sich darauf eingelassen haben und wo man einfach diese Geschichte so nach so einem bestimmten Muster gelesen haben. Und weißt du was? Das Coole ist, dass diese Geschichte tatsächlich ja so eine Kraft hat und schon Personen tief verändert hat und auch tiefe Freude und Zufriedenheit geschenkt hat und auch Hoffnung und Perspektive sogar über dieses Leben hinaus. Und dadurch hat sie sich als eine echte Geschichte der Hoffnung qualifiziert. Also bin ganz excited, jetzt diese Geschichte mit euch zu lesen. Habt ihr die vielleicht hier noch irgendwie? Danke an die Technik und sorry an die Technik. Ich war ein bisschen spät dran. Perfekt. Hier habt ihr es vor Augen. Und er, damit ist Jesus gemeint, ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt und er war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und danke, Vater, nochmal für diese geniale und hoffnungsgebende Geschichte, die wirklich unser Leben verändern kann und auch schon verändert hat. Und ja, ich möchte dich bitten, nochmal für offene Herzen und für veränderte Herzen. Und ja, hilf du beim Reden und beim Zuhören. Herr, danke, dass du jetzt hier bist. Amen. In den römischen Kolonien waren Zöllner, wie ihr wahrscheinlich schon sicher mal gehört habt, dass das nicht der Traumjob war, verachtet, weil sie Leute rupften und ihnen exorbitante Zölle und Steuern abnahmen und das Ganze weit darüber hinaus, als was von den römischen Besatzern verlangt wurde. Und danach gaben sie den Besatzern ihren Teil zurück und behielten die Differenz für sich. Zudem wurden sie vom römischen Militär supported und so ein bisschen gebackupt, ja, unterstützt, und missbrauchten so ihre Macht, sodass jeder die Zöllner verachtet hat. Und man hat sie als Kollaborateure und Erpresser gesehen und von den Römern und hat das auch an seinem eigenen Leib erfahren. Ja, auch die Jünger von Jesus haben das erfahren als gute Fishermen, ja, dass er sie gerupft hat. Und hier sehen wir Zachäus, ja, here we go, Danny DeVito, stelle ich mir den immer so ein bisschen vor. Ja, meine Frau kennt Danny DeVito nicht und ich habe dir gestern extra nochmal Twins ganz kurz gezeigt, so mit Arnold Schwarzenegger hier, die zwei ganz ähnlichen Zwillinge. Und ja, so stelle ich mir den vor, ein Oberzöllner. Und er hatte wahrscheinlich die ganze Region unter sich und vielleicht sogar das ganze Land. Und es wird gesagt, dass er sehr reich war. Ja? Also das war wie so eine Pyramide. Alles hat dann von allen möglichen Zöllnern als Oberzöllner wahrscheinlich noch so ein Stück abbekommen. Und er war sehr reich, aber auch sehr unglücklich. Und sein Herz wird jetzt ganz radikal, ja, also ganz tief von der Radix, von der Wurzel her verändert, ganz tief. Jesus nennt es sogar, dass Vers 9 Heil in sein Leben hineingezogen ist, dass irgendwas heil wurde in seinem Leben. Und Jesus sagt, dass Rettung in sein Leben hineinkam. Und lasst uns mal diese ganz wichtigen Fragen stellen. Wie kann ich solch eine drastische, radikale Herzensveränderung erfahren? Wie kann mein Leben heil werden? Und Vers 10, wie kann ich gerettet werden? Und zwar gerettet werden einmal in dieser Welt vor der Zielverfehlung, ja, vor einem verschwendeten Leben, vor einem Leben in Selbstsucht, vor einem Leben, bei Zachäus war es Gier, ja, jeder hat so seine eigenen Götzen, für die er lebt oder leben kann. Bei ihm war es Gier und das hat ihn auch von Menschen getrennt und isoliert. Aber dann auch in der Ewigkeit, ja, dass ich da es vermeiden kann von dieser ewigen Trennung von Gott, dass ich da gerettet werden kann. Und die Antwort aus diesem Text ist dreifach. Erstens, du musst einen Baum besteigen. Zweitens, du musst die Volksmenge überwinden, das heißt an ihr vorbeikommen, ja, sie passieren. Und drittens, du musst Jesus mit nach Hause nehmen. Und jetzt wisst ihr es eigentlich schon, jetzt kann ich beten. Und genau, dann wäre ich mal gut in der Zeit. Also zu Punkt 1, du musst einen Baum hinaufsteigen. Das größte und erste Hindernis, das wir als Menschen überwinden müssen, um echte Herzensveränderung zu erfahren und auch Tiefe und auch hier so Rettung und Heil erfahren, ist einfach unser Stolz, ja? Unsere Angst vor Ansehensverlust. Habe ich auch immer hier beim Predigen. Aber das müssen wir überwinden. Und als Zachäus den Baum hinaufsteigt, lässt er sein Ansehen zurück und zahlt einen Preis, sich lächerlich zu machen vor anderen. Wir können uns das vorstellen, gell? Keine Ahnung, ein Politiker oder Oberbürgermeister, da ist irgendwie ein Faschingsumzug oder Karneval oder eine Demo und er geht irgendwie auf einen Baum, ja, und guckt und wir würden das sehen und die Saarbrücker Zeitung wird es knipsen. Fände man zumindest ein bisschen amüsant, ja, wenn jemand da am Baum hängt. Und damals in dieser traditionellen Kultur, in der Zachäus lebte, war das ein absolutes No-Go. Ja? Und es gab alle möglichen Dinge, die ein reicher, angesehener Mann nicht machen würde, um seinem sozialen Status gerecht zu werden und auf Bäume klettern, um einfach so einen Rabbi zu sehen, der nicht mal so richtig anerkannt war, gehörte gar nicht dazu. Ja? Geht gar nicht. Und als Zachäus das tat, und da sind sich alle Kommentatoren einig, zahlt er wirklich einen hohen Preis, sich lächerlich zu machen. Er setzt sein Ansehen, seinen sozialen Status aufs Spiel, um Jesus zu sehen, und er lässt seinen Stolz zurück, um Jesus zu sehen. Und weißt du was? Das ist heute noch genauso der Fall und wird auch immer so der Fall bleiben. Es hat ganz unterschiedliche Formen und Formate in jeder Kultur und jeder Zeitepoche gegeben, wie das ausgesehen hat, was peinlich war und irgendwie komisch war, an was es komisch war und nicht politisch korrekt zu glauben. Aber wenn du nicht bereit bist, etwas crazy und ein bisschen komisch auszusehen und etwas zu riskieren für Jesus, etwas anders zu machen als die anderen, etwas anders zu machen, als du schon immer gemacht hast, dann wird es schwierig sein, ja wirklich diese Connection zu Jesus zu bekommen und auch wirklich tief verändert zu werden. Und Zachäus handelt wie so ein kleiner Junge, wie so ein Kind, und er erfüllt und bestätigt fast unbewusst, was Jesus sagt, dass du nicht in das Reich Gottes kommen kannst, wenn du es nicht aufnimmst wie ein Kind. Und O-Ton aus Markus 10, da sagt Jesus: Lass die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und ich muss Platz machen. Es ist so schön bei Kindern, ja. Kinder haben keine Angst vor Ansehensverlust. Meine Kinder sind gerade relativ klein und in so einem Alter, wo sie wirklich keine Angst haben. Und wenn du dann irgendwo im Geschäft bist und so, die können die echt ein Spektakel machen, ja, und irgendwie Drama. Und die haben keine Angst vor Ansehensverlust, ja. Und für mich selber ist es schon ein bisschen unangenehm. Zachäus hatte das auch nicht zu der Zeit. Kinder sind neugierig, war Zachäus auch. Kinder haben eine gewisse Anspruchslosigkeit, die brauchen nicht viel, um glücklich zu sein. Manchmal so ganz kleinen Kindern, denen schenkst du was und die spielen dann irgendwie mit der Verpackung oder mit irgend so. Und Zachäus hängt auch nicht mehr so an seinem Reichtum. Er sagt, dass er einiges weggeben will und dass er sogar da Sachen erstatten will. Ja? Also plötzlich ändert sich da was in seinem Leben. Und Kinder haben ein tiefes Bedürfnis nach Liebe. Und das hatte Zachäus sicher auch, ganz sicher. Jetzt, wo wir so ein bisschen Quarantäne haben, können wir das auch noch ein bisschen mehr verstehen. Aber der hatte auch Quarantäne, ja. Und zwar soziale Quarantäne von seinen jüdischen Volksgenossen, die ihn gar nicht abhaben konnten, weil der war halt ein Verräter, ja. Und wenn er kam, dann haben die schlecht über den geredet und gesagt, ah, da kommt dieser blöde Zachäus und Verräter. Und und irgendwo, glaube ich, hat er sich doch irgendwo tief danach gesehnt, angenommen zu werden und geliebt zu werden. Vielleicht ist es bei dir auch so. Und Kinder haben bedingungsloses Vertrauen. Und Zachäus fängt auch an, Jesus zu vertrauen. Ja? Als Jesus sagt, komm runter, dann tut er das und outet sich und kommt herunter. Er lässt sich ganz, ganz auf Jesus ein. Frage an dich und an mich: Bin ich bereit zu einem möglichen Ansehensverlust? Bist du bereit, auf einen Baum zu steigen? Bist du bereit, einen gewissen Stolz hinter dir zu lassen und dich auf diesen Jesus, der dir diese Hand entgegenhält, dich auf ihn einzulassen? Ja? Und wenn deine Antwort ja lautet, dann bist du auf einer Reise, dann machst du dich auf einer Reise zu echten Veränderung und zu tiefen Freude. Also das Erste in unserer Gliederung steht hier schön: Du musst einen Baum hinaufsteigen, um echte Veränderung und tiefe Freude zu bekommen. Zweitens, du musst die Volksmenge überwinden. Was heißt das denn bitte? Ja? Also du musst an dieser Volksmenge vorbeikommen, um echte tiefe Herzensveränderung zu erfahren, musst du einmal diese Menschenfurcht loswerden und zweitens, du musst diese Menschenmenge, und schau dir das mal an in Vers 7 in deinem Text, das ist eine ganz unangenehme, sehr moralisierende, verurteilende Menschenmenge, selbstgerechte. Es gibt ganz viele Menschen in dieser Welt, die das Wort Sünder, er ist bei einem Sünder eingekehrt, sagen die in Vers 7, in einem ganz exklusiven, in einem ganz missbräuchlichen Sinn gebrauchen, in so einer unterdrückenden Art und Weise, ja, als Sünder und so, ja. Sie schauen auf Menschen herunter und auf jeden, der vielleicht nicht genau ihre Glaubensvorstellungen hat, genau nicht ihre Orthodoxie hat, auf Menschen, die nicht ihre Abläufe, Traditionen und Liturgien haben, ja, und verurteilen die. Und auch in meinem Leben gab es das, wo ich da so ein bisschen zu straight drauf war und einfach zu schnell, ja, Menschen in Schubladen gesteckt habe und sie verurteilt habe. Und das trennt immer von Menschen, oder es hilft nicht unbedingt, sich zu connecten. Und Tatsache ist, es gibt viele davon in Kirchen und Gemeinden und es gibt viele Beispiele davon in der Kirchengeschichte und hat es auch immer gegeben. Und Tatsache ist, dass viele Menschen, gerade auch in unserer heutigen postmodernen Zeit, davon abgeturnt und abgestoßen werden. Und sie geben das irgendwie auf, im Christsein zu suchen, weil sie dann sagen, hey, wenn die Christen so sind, dann muss ich da gar nicht nach meinen Antworten suchen. Sie schaffen es quasi nicht, an dieser Volksmenge, an dieser religiösen Volksmenge, an dieser moralischen Volksmenge vorbeizukommen, um einen echten Blick auf Jesus zu bekommen. Und Tatsache ist aber auch, dass Jesus genauso abgeturnt und nicht begeistert von diesen moralisierenden, religiösen, selbstgerechten Menschen war. Und Tatsache ist aber auch, dass wenn du das Neue Testament liest und immer wenn Jesus mit Ungläubigen, mit Prostituierten, mit Zöllnern, mit Sündern redet, dann geht er behutsam mit ihnen vor. Er fordert die schon auch heraus, klar, er konfrontiert die schon auch, das ist schon auch wichtig, aber trotzdem, da ist irgendwo so eine freundliche, offene, liebevolle Art, die Jesus hat mit diesen Menschen. Und der einzige Platz, wo Jesus so richtig donnert, ja, und so richtig laut wird, das ist, wenn er mit diesen religiösen Führern redet, mit religiösen Menschen, mit Bibellehrern, religiösen Leitern, Pharisäern, Sadduzäern, Schriftgelehrten, ja, und da wird's richtig, da donnert er auch ein bisschen und nimmt kein Blatt vor dem Mund. Schöne Beispiele aus dem Lukas-Evangelium, weil die Geschichte ja aus dem Lukas-Evangelium kommt, wie Jesus mit diesen Outsidern umgeht, ist zum Beispiel Lukas 7, ja, da gibt es Simon, den Pharisäer, bei dem Jesus eingeladen ist, und dann gibt es da eine Frau von der Straße, die plötzlich hereinkommt und Jesus mit ihren Haaren, also ihn salbt und dann mit ihren Haaren abtrocknet, ja, und Simon denkt, wenn der wüsste, wer das ist, dann würde er das nie mit sich machen lassen. Aber diese Frau kommt am Ende gut weg. Oder Lukas 10, der berühmte, barmherzige Samariter, ja, der aber damals, für uns ist es heute, ja, der barmherzige Samariter, irgend so ein toller Mensch, aber damals, das waren die rassistisch Diskriminierten, ja, und dann gab es auf der anderen Seite den Priester und den Levit und das waren die Guten und nicht der Samariter. Und wieder, der Outsider kommt ganz gut weg, der barmherzige Samariter, in dem, was Jesus erzählt. Oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja, da hast du den älteren, angepassten, anständigen Bruder, der seinem Vater dient, der zu Hause bleibt, der arbeitet, sich hingibt. Und der jüngere Bruder, ja, der das Vermögen mit Prostituierten verballert. Ja. Und am Ende, ja, sieht der ältere Bruder nicht so versöhnt aus und der Outsider gewinnt. Und hier in Lukas 19 genau dasselbe, der Verräter, der Erpresser, der Kollaborateur der Besetzungsmacht Roms und dann diese gerechte Menge. Und überall hat Jesus die Wahl zu treffen und so eine Entscheidung zu fällen und jedes Mal fällt seine Wahl auf den Außenseiter. Und jedes Mal sagt Jesus, ich möchte in dein Leben hineinkommen, wenn ich Gemeinschaft mit dir haben will. Und die Frage ist, warum ist das so? Und eine Antwort könnte wirklich sein, weil Religion bedeutet, ich bin gut genug und ich schaffe es irgendwie aus meiner eigenen Kraft, Gott zu gefallen, durch das, was ich bringe, durch das, was ich ihm, wo ich mich bemühe. Und man merkt eigentlich nicht, dass man, ja, dass man es einfach gar nicht schaffen kann. Ja? Schon bei dem ersten Gebot, den Gott zu lieben mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Kraft, mit seiner ganzen Seele und den Nächsten wie sich selbst, allein da scheitern wir schon täglich. Ja? Das Evangelium, die gute Botschaft, sagt Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und bald ist Weihnachten und ich finde, das ist echt eine schöne Botschaft, wenn man das Menschen weiter sagen kann. Und um das wirklich persönlich zu sehen und für dich zu entdecken, musst du wie Zachäus an dieser Volksmenge vorbeikommen und diesen unverfälschten Blick auf Jesus bekommen. Vom Baum aus war das beim Zachäus, an der Volksmenge vorbei, die ihn nicht unbedingt repräsentiert hat. Und ich möchte dir eine Sache vorschlagen, wie du das praktisch machen kannst. Und zwar komm einfach zur Quelle, ja, da wo du Jesus so sehen kannst, wie er ist. Und mach einfach in der Weihnachtszeit die Evangelien auf und fang an, darin zu lesen. Und sieh einfach, wie Jesus wirklich ist, ja, wie er gezeichnet wird, wie er ja, da einfach rüberkommt. Und bei mir war das vor mehr als 28 Jahren, so lange fast kennen wir uns schon. Am 16. Oktober 92 habe ich das gemacht, ja, wo ich irgendwie gesehen habe, wie Jesus wirklich ist, wo ich angefangen habe, das Neue Testament zu lesen und immer mehr gesehen habe, wer ich bin, wie ich in Gottes Licht dastehe, aber auch wer Jesus ist und was er für mich getan hat. Und ja, und das hat mein Leben viel mehr verändert und viel tiefer verändert als jedes Self-Help und Self-Improvement-Book, ja, Buch. Und da wurde das Leben wirklich dauerhaft verändert. Und ich wünsche dir das sehr, dass du das auch erleben kannst. Und du musst aber irgendwie diese Disziplin bringen, zur Quelle zu gehen, ja, und da zu suchen, wo du Jesus wirklich sehen kannst, wie er ist. Wie können Menschen, wie kannst du eine solch drastische, tiefe und zudem noch schnelle Herzensveränderung erfahren? Weil bei Zachäus ging es zudem auch noch relativ schnell, als er diese persönliche Begegnung hatte mit Jesus. Du musst einen Baum hinaufsteigen, das heißt Stolz und möglichen Ansehensverlust hinter dir lassen. Du musst an der Volksmenge vorbeikommen, um einfach diesen ungetrübten, klaren Blick auf Jesus zu bekommen. Und drittens, du musst Jesus mit nach Hause nehmen. Das heißt, diese persönliche Einladung von ihm persönlich annehmen. Ja, Jesus sagt, heute will ich in deinem Haus sein. Und Zachäus kommt eins runter. Er nimmt es persönlich für sich an. Und du kannst erstens, genauso wie Zachäus, zuerst seine totale Liebe und Akzeptanz erfahren und dann auch tiefe, drastische und manchmal sehr schnelle Veränderung als Folge seiner Gemeinschaft dann auch erfahren. Und da sieht man so eine schöne Reihenfolge der Gnade. Ja? Diese Abfolge ist interessant. Sagt Jesus hier, sagt Zachäus hier, okay, ich werde aufhören zu cheaten und zu betrügen, und sagt Jesus dann, okay, dann will ich jetzt Gast sein bei dir. Und die Antwort ist ganz klar nein. Ja? Das ist nicht die Reihenfolge hier. Jesus sagt vielmehr, ich komme zu dir, und Zachäus hat noch gar nichts gemacht, hat sich noch gar nicht bemüht, noch gar nicht irgendwie versucht, er hat nur einfach Interesse an diesem Jesus gehabt. Und Jesus hat sich selber eingeladen, und diese Liebe und Akzeptanz geht von Jesus zu Zachäus aus. Er sagt nicht, wenn du zuerst dein Leben in Ordnung bringst und dich zuerst mal so richtig bemühst, dann kann ich irgendwie Gemeinschaft mit dir haben. Nee, Jesus sagt, ich komme zu dir und will Gemeinschaft mit dir haben. Und Zachäus sagt, okay, dann höre ich auf mit dem Betrügen, weil ich merke, dass deine Liebe da ist, dass du mich zuerst liebst, so wie ich bin, und mich annimmst. Und das finde ich so schön, ja, dass trotz deiner Fehler, trotz deiner Sünden, sagt Jesus, ich möchte mit dir sein. Und frag dich mal, wie wäre das für dich, ja, wenn du so bedingungslos und so, so stark akzeptiert und geliebt wirst. Und noch was sehr Schönes, als Zachäus sagt, ich höre auf mit dem Betrügen, dann sagt er so schön in Vers 8, siehe Herr oder schau Jesus. Ja? Und das ist so ähnlich, das erinnert mich an Samuel, wenn er irgendwas gebaut hat, was Schönes. Momentan macht er gerade viele Sachen kaputt, aber ab und zu baut er auch was Schönes. Und wenn das der Fall ist, dann sagt er, hey, schau Papa, ja? Er will es einem zeigen, er will zeigen, was er gemacht hat. Und Zachäus will Jesus auch zeigen, was sich in seinem Herzen verändert, ja? Schau, die Hälfte von dem, was ich habe, gebe ich den Armen, und was ich da noch zu Unrecht genommen habe, das will ich vierfach erstatten, ja? Und das finde ich so richtig schön. Es ist nicht wie in der Religion, weil ich mich verändert habe, liebst du mich, sondern Gott liebt uns zuerst und diese Liebe und dieses Angenommensein gibt uns überhaupt diese Kraft, uns zu verändern und diese Freude. Aber wahr ist auch, dass Zachäus die Einladung von Jesus ganz persönlich annehmen musste. Es ist nicht automatisch irgendwie passiert, ja? Er musste die Zuwendung des Sohnes Gottes erwidern. Also spätestens als Jesus in Vers 5 zu ihm hochschaut und sagt, Zachäus, heute will ich bei dir zu Gast sein, da hätte er theoretisch irgendwie machen können und sagen, hey, ich beobachte hier nur die Vögel, das ist mir jetzt zu peinlich hier, ja? Dass alle Leute jetzt hier hochgucken zum Baum und mich sehen, mich den Zachäus, der reich ist. Aber nein, er nimmt Gottes Einladung persönlich für sich an. Und das ist auch heute noch so und wird immer so bleiben. Weil Liebe Freiwilligkeit erfordert und weil wir diese Entscheidungen zu fällen haben. Und ich möchte dir am Ende so ganz anschaulich vielleicht hoffentlich zeigen, wie du diese praktische Einladung für dich, wie du das annehmen kannst, wie du Jesu Hand ergreifen kannst. Und das Ganze nennt sich Left Hand Witness, vielleicht hatte ich es auch schon mal gesagt, das ist so eine Hilfe, um sich wichtige Punkte des Evangeliums zu merken, anhand der linken Hand. Und manchmal geht es mir so, dass ich Leute, die schon ein bisschen älter sind, vielleicht bei mir in der Praxis, und ich frage dann, hey, jetzt ist ja bald Weihnachten und wir kommen irgendwie ins Gespräch und ich sage, was ist das Evangelium? Was würden Sie sagen? Was ist die gute Botschaft? Und die sagen dann, überlegen dann und sagen, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, das zu beantworten. Ja? Und das tut mir dann so leid, weil die gehen oft schon so lange irgendwo hin und sind irgendwie religiös, aber wissen nicht, was die gute Botschaft ist. Und manchmal mache ich das dann mit denen und übe das dann mit denen sogar ein bisschen, damit man sich das so ein bisschen merken kann. Darum mache ich es mit euch jetzt auch. Ja? Also vielleicht habe ich es auch schon mal hier gemacht, weil es ist so ein... Ne? Der Daumen, ja? Der Daumen, das heißt was Positives. Thumbs up, ja, also Daumen hoch. Das Positive und das Gute ist, Gott liebt dich und er hat einen Plan, einen guten Plan für dein Leben. Auch wenn das Leben manchmal schwierig ist, er hat einen guten Plan für dein Leben und er hat dich gewollt. Auch wenn niemand dich gewollt hat, er hat dich gewollt. Dann kommt der Zeigefinger. Der Zeigefinger ist so ein bisschen der Schuldfinger, gell? Also wenn Kinder was gemacht haben, ich war es nicht, er war es, ja. Aber gleichzeitig, wenn du diese Position machst, dann hast du auch sowas wie eine Pistole, ja, und Pistole, die zielt auf irgendwas und du kannst das Ziel verfehlen. Gott hat mich gewollt, aber es gibt ein kleines, großes Problem in meinem Leben und das ist meine Schuld, ja, meine Autonomie, dass ich mir selbst gesetzt bin, dass ich selbstsüchtige Ziele und Lebensentwürfe habe und die trennen mich einfach von Gott und von seinen guten Plänen für mein Leben. Ja? Schuld trennt immer von Gott, aber Schuld trennt auch immer von Menschen. Wir sehen das bei Zachäus. Gell? Seine Geldgier, seine Schuld, seine Zielverfehlung, wofür er gelebt hat, hat ihn getrennt von Menschen. Das hat ihn in eine Isolation hineingebracht. Gott liebt dich, hat einen guten Plan für dein Leben, aber es gibt Schuld in meinem und wahrscheinlich auch in deinem Leben. Und dann kommt der Mittelfinger. Der Mittelfinger ist der zentralste Finger und er ist auch der größte Finger. Und das Größte ist, dass Jesus an diesem, also dass Jesus Mensch wurde, dass Gott Mensch wurde und dass Jesus ans Kreuz ist, um für genau diese Schuld und für diese Trennung und für diese Sünde zu bezahlen. Ja? Und gleichzeitig, sorry for that, ja, aber der ist, gleichzeitig ist es auch der Stinkefinger. Und das ist auch ganz interessant, weil man kann sich damit etwas merken, dass Jesus an diesem Kreuz zur Sünde gemacht wurde. Es gibt einen Vers in 2. Korinther 5, 21, da wird gesagt, den, der Sünde nicht kannte, Jesus, hat Gott zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ja, und schau, am Kreuz wurde der ultimative Insider, nämlich Jesus, mehr Insider als Dreieinigkeit geht gar nicht, am Kreuz wurde er zum Outsider. Für mich und für dich. Damit er jetzt auf jeden von uns schauen kann und sagen kann, ich möchte heute Gast bei dir sein, ich möchte Gemeinschaft haben, ich möchte dein Leben tief verändern und ich möchte, dass du in der Ewigkeit bei mir bist. Und es ist gut, das alles zu wissen, die ersten drei Finger, aber es reicht nicht. Denn eigentlich habe ich das schon immer gewusst, mehr oder weniger. Ich bin schon immer als Kind zur Kirche gegangen. Aber es reicht nicht, denn der Ringfinger, ja, da ist bei einigen ein Ring drauf, und das ist das Zeichen des Bundes. Und ich muss Ja sagen. Gott sagt schon Ja. Gott hat Ja zu Zachäus gesagt. Gott sagt Ja zu dir, aber du musst auch Ja sagen. Ganz persönlich, du musst Ja sagen, du musst seine Liebe erwidern. Und in Offenbarung 3, Vers 20 sagt es Jesus so: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Also nochmal diese Gemeinschaft, dieses gemeinsame Essen. Ich will bei dir zu Hause sein, Gast sein. Jesus bietet dir das an. Heute will ich bei dir Gast sein, aber deine Herzenstür, die kannst nur du öffnen. Die stößt da nicht ein. Die musst du öffnen von innen. Und wenn du das tust, ja, dann wird dein Leben verändert werden und dann wirst du tiefe Freude erfahren. Und damit wir das einfach voll machen, der kleine Finger, der ist halt klein, ne? Und alles, was klein ist, muss wachsen. Babys müssen wachsen, kleine Kinder müssen wachsen. Und ja, in seiner Gemeinschaft, in diesem neuen Bund, ja, darfst du wachsen und wirst als Folge seiner Liebe mehr und mehr und echt und tief verändert. Und was dann natürlich immer hilfreich ist, ist diese Kommunikation mit ihm, ja, durch diese drei Gs, ja, durch Gottes Wort, durch Gebet, durch Gemeinschaft auch mit anderen Menschen. Auch da ist eine wichtige Kommunikation, wo Gott auch zu uns redet. Und du kannst das ganz einfach zu Hause oder vielleicht auch jetzt gleich hier machen, ja, indem du dich an diesen Fingern entlang hangelst und kannst Jesus in dein Leben einladen oder kannst es auch als Hilfe benutzen, um wenn du Menschen erklärst, um dich selber dran festzuhalten, damit du nichts vergisst. Mir geht es immer so, ich weiß ja, ich bin ja ein bisschen vergesslich. Langzeit funktioniert noch, aber Kurzzeit. Okay, und ich will einfach mit euch beten und ihr könnt es machen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht nochmal, vielleicht einfach nochmal neu Jesus die Tür öffnen und ihn nochmal ganz neu in euer Leben einladen. Und Jesus, ich möchte danken, dass du gute Pläne hast für mein Leben und dass du ja mich gewollt hast, Herr, und ich Leben haben darf. Und du siehst mein Leben bis jetzt mit allen Auf und Abs und mit allen Zielverfehlungen und wo ich dich nicht im Mittelpunkt meines Lebens gehabt habe und nicht habe. Und ich will dich bitten, da einfach um Vergebung Und ja, möchte danken, dass du am Kreuz genau dafür gestorben bist, dass du gesagt hast, es ist vollbracht, es ist bezahlt und dass du der ultimative Insider zum absoluten Outsider geworden bist dort am Kreuz und hast gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich danke dir, dass du diesen Weg zu Gott freigemacht hast und dass du uns Heil und Rettung anbietest. Und Herr, ich möchte einfach diese Rettung annehmen und ja, und dir einfach sagen, dass ich dir nochmal neu dieses mein Leben gebe und oder vielleicht zum ersten Mal mein Leben gebe und dir und ja, dich einfach bitten will, dass du mir hilfst, dir wirklich nachzufolgen, mit Freude und tief verändert zu werden. Danke, dass du alles dafür getan hast und dass du mich liebst, Herr, und echt Gemeinschaft haben willst. Hab Dank dafür. Amen.